Im Frühjahr 1348 sitzt eine Bauersfamilie in Norditalien beim Abendessen. Es ist still, nur das Knistern des Feuers. Draußen vor der Tür liegt ein Sack Getreide, geliefert von einem Händler, der vor 2 Tagen noch gesund war. Heute ist er tot, was diese Familie nicht weiß. In ihrem Dorf beginnt gerade etwas, das Europa für immer verändern wird. Dies ist die Geschichte vom Alltag während der Pest und davon, wie man weiterlebt, wenn alles um einen herum verschwindet. Kapitel 1 Einführung, ein Jahr wie kein anderes. Das Jahr 1348 begann wie viele zuvor. Die Glocken der Kirchen riefen zum Gebet, der Rauch der Kochfeuer zog durch die engen Gassen und das Klappern von Hufeisen auf Kopfsteinpflaster mischte sich mit dem Rufen der Marktfrauen. In den Dörfern erwachte der Tag mit dem ersten Licht. Hähner krähten, Knechte trieben Vieh auf die Weide. Und aus den Holzhütten drang der Duft von Brotteig und Stallmist. Das Leben war hart, gewiss, aber es war vertraut. Es folgte einem Rhythmus, den niemand hinterfragte. Europa, Anfang der 1340er Jahre, war eine Welt des Glaubens. Die Kirche durchdrang alles. Von der Wiege bis zum Grab prägte sie die Gedanken, Träume und Ängste der Menschen. Kathedralen ragten wie Finger gen Himmel, gemahnten an die Allgegenwart Gottes und an das Jenseits. Wer krank wurde, beichtete. Wer verlor, betete. Wer hoffte, tat Buße. Es war eine Zeit, in der Sünde eine greifbare Bedrohung war und das Heil der Seele schwerer wog als das Leben selbst. Doch der Glaube stand nicht allein. In den Schatten lebten Aberglaube und alte Bräuche weiter. Hexenbände, Schutzamulette, Mondphasen und Runen. Der Alltag war durchzogen von Zeichen, Omen und Warnungen. Das Wetter, die Geburt eines Missgebildeten, das plötzliche Sterben von Tieren, all das konnte als Vorbote eines größeren Unheils gelesen werden. Und doch lebten die Menschen damit wie mit dem Regen im Herbst oder dem Frost im Winter. Es war Teil des Lebens, das man nicht in Frage stellte. Die Gesellschaft war fest gegliedert. Oben der Adel mit seinen Burgen und seinem Anspruch auf Blut und Boden. Darunter die Geistlichkeit, verwoben mit Macht und Mystik. Und dann das breite Fundament, die Bauern, die Handwerker, die Tagelöhner. Viele lebten in Armut, oft am Rande des Hungers. Aber es war eine Armut, die Ordnung kannte. Jeder kannte seinen Platz, seine Pflicht, seine Angst. Gemeinschaft bedeutete Überleben. In der Enge der Dörfer war man aufeinander angewiesen, bei der Ernte, im Winter, bei Krankheit. Die Märkte pulsierten, wenn die Sonne stand. Gewürze, Töpfe, Lederwaren, Schafskäse, grob gewebte Stoffe wechselten die Besitzer. Es roch nach Rauch, nach Talg, nach Menschen. Kinder tobten zwischen den Ständen, Hunde bellten und Bettler sangen Lieder für eine Münze. In den Hafenstädten war das Bild ein anderes. Salzluft, fremde Zungen, Masten, die sich wie Nadeln gegen den Himmel reckten. Und dort begannen die ersten Unruhen. Im Frühjahr 1347 machte sich eine Unruhe bemerkbar. Zunächst kaum mehr als ein Flüstern. In den Gasthäusern von Genua, Venedig, Marseille sprachen Kaufleute mit leiser Stimme. Von einer Seuche war die Rede, weit im Osten, jenseits von Konstantinopel. Etwas war geschehen. Schiffe, die sonst reich beladen zurückkehrten, blieben aus. Andere kamen leer oder mit toten Männern an Bord. In den Hafenstraßen herrschte Misstrauen. Doch die Nachricht kam nur stückchenweise. In einer Welt ohne Briefe, ohne Zeitungen, wanderte Wissen mit Menschen, mit Karawanen, mit Schiffen. Ein Gerücht war wie ein Same, der auf fruchtbaren Boden fiel oder im Lärm des Alltags unterging. In Messina auf Sizilien geschah es dann. Im Oktober 1347 legte ein genuesisches Handelsschiff an. Die Stadt war an den Anblick fremder Boote gewöhnt. Doch dieses Schiff wirkte anders. Die Masten schwankten selbst bei ruhiger See. Das Deck war leer. Kein Lächeln, kein Rufen, keine Bewegung. Als die Hafenwachen an Bord gingen, fanden sie Männer in Lumpen, die in Fieberträumen redeten. Manche lagen bereits still, mit schwarzen Beulen unter der Haut. Man wusste nicht, was es war. Die Menschen standen am Kai, hielten sich Tücher vor die Münder und starrten. Doch die Zeit hielt nicht an. Auch dieses Bild wurde Teil der Gerüchte, wanderte weiter, veränderte sich. In Florenz sprach man von Flüchen, in Paris von Gottes Strafe. In Lübeck kannte man nur Bruchstücke der Wahrheit. Und währenddessen ging das Leben weiter. Felder wurden bestellt, Kinder geboren, Weine vergoren. Die Dunkelheit, die heraufzog, hatte noch keinen Namen. Aber sie war da. In den Augen der Kaufleute, in den Fragen der Priester, im Flattern der Tauben über den Dächern. Das Jahr 1348 kam wie jedes neue Jahr. Mit Kälte, mit Gebeten, mit der Hoffnung auf eine gute Ernte. Doch unter dem Boden der Gewissheiten begann etwas zu brodeln. Wie ein leiser Ton in einem Lied, das man seit Jahren singt und der plötzlich fremd klingt. Etwas war unterwegs. Nicht sichtbar, nicht greifbar, aber nah. Kapitel 2: Die Welt vor der Pest. Die Luft in den Städten des 14. Jahrhunderts war schwer von Rauch, Kot und Gerüchen aller Art. Die Gassen waren schmal, so eng, dass sich zwei beladene Karren kaum begegnen konnten. Und die Häuser standen dicht an dicht, gebaut aus Holz, Lehm und Stroh. Oft ragten die oberen Stockwerke über die Straße hinaus, als würden sie sich gegenseitig die Schultern reiben. Regenwasser, Abfälle und menschliche Ausscheidungen flossen in offenen Rinnen entlang der Wege. Schweine durchwühlten den Unrat, Hühner flatterten aus offenen Türen und streunende Hunde zankten sich um Knochen. In dieser Welt lebten Menschen dicht an dicht. Familien, Knechte, Bettler, Wanderer. Auf den Marktplätzen herrschte reges Treiben. Es wurde gefeilscht, geschrien, gelacht. Zwischen Fischern, Gerbern und Fleischern drängten sich Männer mit Kräutersäckchen, Amuletten und Büchern mit geheimen Rezepten. Fliegende Händler preisten Tinkturen an, die gegen Verdünnung des Blutes helfen sollten oder die Leber stärkten. In den dunkleren Ecken verkauften Frauen getrocknete Kröten, Hirschgeweihe oder mit Runen versehene Steine. Die Gerüche waren eine Mischung aus gebratenem Fleisch, verbranntem Talg, altem Fisch und Schweiß. Fliegen überall. Kinder mit nackten Füßen jagten einander durch das Gedränge. Alles pulsierte, lärmte, roch. Im Gegensatz dazu das Dorfleben. Weite Felder, einfache Hütten, das Leben im Takt der Jahreszeiten. Aber auch hier teilte man sich mit Vieh den Wohnraum. Ziegen und Hühner schliefen oft unter demselben Dach wie die Familie. Wasser wurde aus Brunnen geschöpft oder aus Bächen geholt, in denen auch gewaschen wurde. Latrinen waren selten, oft genügte ein Graben oder der Waldrand. Hygiene war kein Konzept, das man kannte. Das Wort gab es nicht. Reinheit war eine Frage der Seele, nicht des Körpers. Trotzdem gab es Badehäuser, vor allem in den Städten. Öffentliche Badestuben boten heiße Bäder, Massagen, sogar kleine Speisen. Männer und Frauen badeten oft getrennt, manchmal aber auch gemeinsam, was Anlass zu Klatsch und kirchlicher Mahnung gab. Doch mit warmem Wasser allein konnte man keine Krankheiten fernhalten. Schon gar nicht in einer Zeit, in der man nicht wusste, was ein Krankheitserreger war. Ein Arzt des 14. Jahrhunderts trug oft eine lange Robe, ein Barett, ein kleines Buch mit astrologischen Tabellen, vielleicht ein Messer für den Aderlass. Er glaubte an das Gleichgewicht der vier Körpersäfte: Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle. Ein zu viel an Blut konnte Hitze, Jähzorn oder Fieber bedeuten. Ein Übergewicht an schwarzer Galle galt als Ursache für Melancholie. Die Aufgabe des Mediziners bestand darin, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Aderlass, Schröpfköpfe, Einlauf, Diät und Fasten waren gängige Mittel. Ein Tag in seinem Leben begann mit der Betrachtung des Himmels. Der Stand der Planeten und Sterne konnte auf kommende Krankheiten hinweisen oder den besten Zeitpunkt für einen Aderlass bestimmen. Dann zog er los zu einem reichen Bürger mit Brustschmerzen, zu einem Kind mit Ausschlag, zu einem alten Mann mit Zittern in den Händen. Er horchte, tastete den Puls, betrachtete den Urin im Licht und stellte seine Diagnose. Oft verordnete er Aufgüsse aus Kamille, Thymian oder Weidenrinde. Bei schwereren Fällen empfahl er Gebete, Pilgerreisen oder den Besuch eines Heiligenortes. Die Medizin war ein Mosaik aus Naturkunde, Glaube und Deutung. Neben den studierten Medizinern arbeiteten Heilerinnen, Hebammen, Knochensetzer, Bader. Viele dieser Menschen stützten sich auf überliefertes Wissen, geheime Rezepte, Intuition. Eine alte Frau mit einem Tee gegen Magenweh war oft beliebter als der Arzt mit lateinischer Sprache und kühler Miene. Auch hier galt: Was half, wurde geglaubt. Die Ursache von Krankheiten blieb für viele im Verborgenen. Man sprach von schlechter Luft, dem sogenannten Miasma. Besonders in sumpfigen Gebieten oder nach starken Regenfällen fürchtete man die Ausdünstungen der Erde. Faule Gerüche galten als krankmachend. Deswegen hingen in Häusern Bündel aus Lavendel, Rosmarin oder Wacholder. Einige trugen kleine Gefäße mit Essigschwämmen, sogenannte Pomander, um sich zu schützen. Andere vertrauten auf das Tragen geweihter Kreuze, das Küssen von Reliquien oder das Singen von Psalmen. Wenn eine Krankheit besonders heftig oder schnell kam, suchte man nach Schuld. Vielleicht war jemand verflucht, hatte gegen Gott gesündigt oder sich nicht genug gereinigt. Die Grenze zwischen Krankheit und Sünde war fließend. Ein plötzlicher Tod wurde als Zeichen verstanden. Zeichen wovon? Das musste der Priester deuten. Und wenn es keine Antwort gab, blieb die Furcht. All das war getragen von einem Gefühl: Ordnung. Die Welt hatte Regeln, die Natur, der Mensch, der Himmel. Und Krankheit hatte ihren Platz darin. Man wusste nicht, was man nicht wusste. Man ahnte nichts von Rattenflöhen, von unsichtbaren Erregern, von Ansteckung durch Atem oder Berührung. Aber man glaubte zu wissen, was zu tun war. Und so lebte man weiter, arbeitete, betete, liebte, starb. Das Rad drehte sich, doch schon begannen sich Risse zu zeigen. In den Gassen roch es anders. Manche Tiere starben ohne erkennbaren Grund. Wanderer aus fernen Ländern berichteten von seltsamen Fiebern, von Dörfern, die plötzlich leer standen. Der Arzt blickte länger in den Himmel, tastete sorgsamer den Puls. Die Heilerin sprach leiser, schloss beim Teeaufguss die Augen. Etwas stimmte nicht. Man konnte es nicht benennen. Aber die Ordnung, die so lange getragen hatte, begann zu flackern. Wie eine Kerze, die flackert, kurz bevor sie erlischt. Kapitel 3: Die ersten Anzeichen. Der Wind kam vom Meer. Er brachte den Geruch von Salz, Tang und etwas anderem, das keiner benennen konnte. In den Straßen von Pisa sagte man, das Wetter sei sonderbar für diese Jahreszeit, zu warm, zu schwer. In Marseille standen Männer auf den Kaiwallen und starrten hinaus auf das Wasser, wo ein Schiff mit schiefem Mast trieb. Niemand bewegte sich, bis ein Boot hinübersetzte und Schweigen zurückbrachte. In einem Gasthaus bei Parma saßen 6 Männer am Feuer. Der Wein war dunkel und bitter, das Brot hart. Der 7., ein Mann mit wettergegerbtem Gesicht und durchnässter Kleidung, stützte sich schwer auf die Tischkante. Er hustete, doch niemand achtete zuerst darauf. Dann fiel der Becher aus seiner Hand. Auf seinem Hals, knapp unter dem Ohr, wölbte sich eine dunkle Schwellung. Der Wirt zog sich zurück, als hätte er sich verbrannt. Niemand sagte ein Wort. Einige Stunden später war der Mann tot. Zunächst versuchten die Leute, es zu erklären. Vielleicht hatte er unterwegs gefroren. Vielleicht war es ein Fluch. Vielleicht hatte er Schweinefleisch gegessen, das nicht rein war. Die Leiche wurde eilig fortgebracht. Und am nächsten Morgen schwiegen alle darüber. In Florenz starb eine junge Frau auf dem Markt. Sie war gekommen, um Hühner zu kaufen, hatte sich kurz am Brunnen gebeugt und brach zusammen. Als man ihr helfen wollte, blutete sie aus Mund und Nase. Eine Heilerin sprach von einem Gift, das aus Neid gestreut worden sei. Ein Mönch murmelte, der Herr habe Zeichen gesandt. Bald waren es nicht mehr Einzelne. In Ragusa schloss man die Stadttore für 3 Tage. In Messina wurden Schiffe abgewiesen. In Venedig begannen Gerüchte zu kreisen. Ein Kaufmann aus dem Osten sei mit einem schwarzen Zeichen an der Brust gekommen, habe kaum gesprochen, nur gemurmelt, sie sterben alle. Ein Auszug aus dem Klosterbuch von San Michele, Frühjahr 1340. Ein Bruder Gregorius kam mit großer Müdigkeit zurück. Sein Leib war warm wie vom Ofen, die Haut gezeichnet von dunklen Flecken. Noch vor der Komplett war er verschieden. 2 weitere folgten ihm bis zum Ende der Woche. Der Abt sprach von Prüfung. Ich schreibe dies mit zitternder Hand. Die Sprache änderte sich. Man begann, neue Worte zu suchen. Die Alten sprachen von dem sterbenden Wind oder dem Schatten Gottes. Jüngere sagten nur noch, es kommt. Bald wurde von einem schwarzen Tod geflüstert, aber leise, als würde der Name selbst etwas herbeirufen. In Kirchen fiel das Flüstern auf. Die Predigten wurden länger, brennender. Ein Pater in Erfurt rief, kehrt um, ehe das Feuer euch findet. Und manche begannen zu glauben, das Feuer sei schon unter ihren Dächern. Kerzen flackerten in leeren Straßen. In einer Taverne in Mainz verteilte ein Mann getrocknete Kräuter, in Essig gekocht, sagte, sie würden die Luft reinigen. Der Gast neben ihm nieste, fiel dann vom Stuhl. Ein Brief aus Avignon datiert auf den 1. Mai. Der Hafen ist still, die Boote liegen wie Grabsteine im Wasser. Ich sah ein Mädchen, das sang und dann schwieg für immer. Die Mönche ziehen schweigend durch die Gassen. Sie tragen Weihrauch, aber der Duft ist machtlos. Die Welt wurde stiller. Hunde heulten ohne Grund. In den Feldern blieben Hände leer, die sonst säten. Glocken läuteten früher, länger, klagender. Aber die Worte fehlten. Was war das, das kam und nahm? Kein Feind, kein Tier, kein Krieg. Nur ein leiser Riss im Vertrauten, der sich von Herz zu Herz, von Stadt zu Stadt zog. In einem Dorf nahe Trier sagte eine Mutter, mein Kind sieht mich nicht mehr an. Am selben Abend lag das Kind still. Der Priester sprach Gebete, aber niemand wiederholte sie. Sie wussten nicht, wofür sie baten. Es war die Zeit der Zeichen. 3 Sonnen zeigten sich über London, sagten Boten. Ein Blutmond stieg in der Nacht über Krakau auf. In Prag spuckte ein Ochse Blut. Und während man diskutierte, deutete, suchte, breitete sich das Schweigen weiter aus. Die Frühlingsluft trug nicht mehr den Duft der Blüten, sondern etwas Unaussprechliches. Die Welt war noch dieselbe und doch anders. Die Fenster standen offen, aber niemand sah hinaus. Die Glocken läuteten, aber niemand horchte. Ein Zeitalter begann zu enden und keiner wusste es. Der Schreiner in Lyon sagte es so: Früher war der Tod ein ferner Berg. Jetzt ist er ein Nachbar, der klopft. Etwas kam, nicht schnell, nicht mit Getöse. Es kam mit einem Husten, einem Fleck, einem Blick und blieb. Kapitel 4: Alltag im Ausnahmezustand. Der Morgen kam noch immer mit Licht, aber niemand achtete mehr darauf. Die Vögel sangen, doch ihr Lied fiel auf Ohren, die nicht hörten. In den Dörfern standen die Brunnen unberührt, in den Feldern wuchsen die Halme wild, unbeaufsichtigt. Die Ordnung des Tages, einst gewebt aus Arbeit, Gebet und Gewohnheit, lag zerfleddert in den Händen der Übriggebliebenen. Eine Witwe bei Tours trug mit zitternden Armen ihr drittes Kind hinaus in den Garten. Der Boden war hart vom Frühjahr, aber sie grub, so gut sie konnte. Der Priester war schon vor Tagen verschwunden. Die Nachbarn schlossen ihre Fenster, wenn sie vorbeiging. Sie sprach kein Gebet mehr, nur ein Lied, leise, das sie als Kind kannte. Niemand antwortete. In Florenz war der Markt still. Kein Rufen, kein Lachen, kein Streit um den Preis der Zwiebeln. Die Stände standen leer, verwaist, als wären die Händler nur kurz gegangen. Ein Mädchen stand allein zwischen Körben mit verdorbenem Obst. Ihre Mutter hatte ihr gesagt, sie solle warten. Das tat sie. 3 Tage lang. Klöster, einst Orte der Ordnung, wurden zu Hospizen. In einem davon, nahe Siena, blieben 4 Mönche zurück. Bruder Matthäus, kaum 20, wechselte Tücher auf der Stirn eines Mannes, dessen Atem rasselte. Er betete nicht mehr laut. Seine Lippen bewegten sich, aber die Worte blieben bei ihm. Die Psalmen kannte er noch. Aber es war der Blick der Kranken, der ihm blieb. Fragend, hoffend, oft leer und dann nicht mehr da. In den Städten starben die Glocken zuerst. Ihre Seile rissen, ihre Läuter flohen oder starben. Die Kirchen blieben offen, aber leer. Man segnete die Leichen von der Tür aus, wenn überhaupt. Weihrauch wurde teurer als Brot. Ein Priester in Mainz rief seinen letzten Segen vom Fenster herab. Danach schloss er die Läden, als könne man Gott abschirmen wie den Wind. Bauern flohen von ihren Feldern, Ernten verfielen, Vieh wanderte umher, suchte Futter, fand es nicht. In einem Dorf nahe Erfurt grasten Ziegen zwischen den Gräbern. Niemand scheuchte sie fort. Die Scheunen standen offen. Mäuse nisteten in Mehlsäcken. Der Müller lag tot auf dem Steinboden seiner Mahlstube. Niemand bewegte ihn. Manche hielten fest. Ein alter Schäfer in den Bergen sprach nur noch mit Gott und seinen Schafen. Er mied alle Menschen, verbrannte sein eigenes Brot, trank Quellwasser und sang. Niemand wusste, ob er noch lebte, aber nachts sah man Licht in seiner Hütte. Ein Gräber in Avignon sang, wenn er arbeitete. Leise, fast fröhlich, wie ein Vater bei der Wiege. Er hatte aufgehört zu zählen. Er kannte ihre Namen nicht mehr, aber er sprach mit ihnen, als wären sie Freunde. Niemand wollte seine Arbeit, also blieb sie bei ihm. Viele starben nicht allein, aber ohne Hilfe. In einem Haus bei Lübeck lagen 4 Generationen unter einem Dach. Die jüngste, ein Mädchen von 6 Jahren, versuchte, ihrer Großmutter Wasser zu bringen. Doch das Gefäß war zu schwer. Es fiel. Dann kroch sie zurück zu ihrem Platz am Ofen und wartete. bis niemand mehr sprach. Manche glaubten noch. Sie sangen, beteten, geißelten sich, andere gaben auf, warfen Kreuze ins Feuer, Flüche in den Himmel. Beides brachte keine Antwort. Ein Mann in Prag stellte sein letztes Brot auf den Altar, dann legte er sich davor und schlief ein. Als man ihn fand, war er kalt. Doch nicht alle flohen, einige blieben. Eine Hebamme bei Augsburg ging von Haus zu Haus. Sie wusch, tröstete, flüsterte Geschichten, wie sie es bei Geburten tat. Als man sie bat zu gehen, lächelte sie nur. Wenn ich damals kam, wo Leben begann, warum nicht jetzt? Die Welt verengte sich. Von Dörfern zu Straßen, von Straßen zu Häusern, von Häusern zu Betten. Jeder Tag wurde ein Test. Bleibe ich? Gehe ich? Sterbe ich? Und die Antworten waren nie sicher. Die Grenzen zwischen Hilfe und Gefahr, zwischen Pflicht und Flucht verschwammen. Ein Dorf in der Normandie verschloss seine Kirche. Nicht aus Gottlosigkeit, sondern aus Angst. Sie schoben Balken vor die Türen, sangen drinnen, schliefen auf dem Steinboden. Doch der Tod klopfte nicht, er trat einfach ein. Es gab keinen Alltag mehr, nur Wiederholung. Wasser holen, Stirntasten, Essen suchen, Leichnam tragen, weinen, schweigen. Und doch, man sprach. Am Brunnen, im Vorübergehen, mit leiser Stimme. Wer lebt noch? War eine häufige Frage. Niemand antwortete leichtfertig. Und manchmal, an den seltenen Abenden, wenn der Wind still war und kein Husten durch die Luft schnitt, saß jemand allein am Feuer und dachte, vielleicht geht es vorbei. Vielleicht. Die Pest tötete nicht nur Menschen. Sie zerschlug den Stoff des Zusammenlebens. Arbeit, Glaube, Gewissheit, alles wurde brüchig. Doch selbst im Zerfall gab es Beharrlichkeit. In einem Blick, in einem Lied, in einem Krug Wasser für einen Sterbenden. Und das war vielleicht das Merkwürdigste an dieser Zeit, dass man weiterlebte. Irgendwie, irgendwo, immer wieder, noch. Kapitel 5: Der Umgang mit der Angst. Die Angst war überall. Sie stand in der Tür. Sie saß in den Kirchenbänken. Sie lag unter den Decken der Kranken. Sie schlich sich in die Worte der Prediger und in die stummen Blicke der Nachbarn. Niemand konnte sie benennen. Doch alle lebten mit ihr, trugen sie wie einen zweiten Schatten. Die Menschen suchten Erklärung. Nicht, weil sie Antworten fanden, sondern weil das Fragen unerträglicher war. Man sprach von Sternenkonstellationen, von Kometen, die zu lange am Himmel gestanden hatten. Andere sahen in der Pest eine Strafe für die Sittenlosigkeit der Städte, für das Fluchen, die Trunksucht, die Gotteslästerung. Es hieß, die Welt sei verdorben und die Krankheit der Körper nur ein Spiegel der Krankheit der Seelen. Und so wandte man sich nach innen, dann nach oben. Kirchen füllten sich wieder, doch anders als zuvor. Nicht feierlich, nicht gemeinschaftlich, sondern atemlos. Menschen lagen auf Knien, manche mit bloßem Oberkörper, geißelten sich selbst, bis Blut über ihre Rücken rann. In Mainz, in Trier, in Nürnberg zogen Gruppen von Dutzenden, manchmal Hunderten durch die Straßen. Sie sangen, beteten, weinten laut. Die Geißler kamen in langen Reihen, barfuß mit Hauben über dem Haupt, ein Kreuz vorangetragen. Bei jedem Dorf hielten sie an, schlugen sich zur Buße, um das Mitleid Gottes zu erflehen. Die Kranken schauten von ihren Betten, manche weinten, andere schlossen die Fenster. In mancher Stadt sprach man von Reliquien, die Schutz bieten könnten. Fingerknochen eines Heiligen, ein Splitter vom Kreuz, ein Tropfen Maria Milch. In Basel wurde ein angeblich wundertätiger Mantel aus dem Kloster gebracht und von Haus zu Haus getragen. Ein Vater in Regensburg brach bei Nacht in eine Kirche ein, nahm eine Statue der heiligen Barbara mit sich heim und stellte sie vor das Bett seines Sohnes. Als das Kind doch starb, schrie der Mann laut in die Leere, sie hätte ihn retten müssen. Doch Glaube wurde nicht immer zur Zuflucht. Er konnte auch zur Waffe werden. Bald flüsterten manche, dass die Pest kein Werk Gottes sei, sondern das von Feinden Gottes. Die Juden, so hieß es, vergifteten die Brunnen. Sie beteten anders, lebten anders, und nun brachte man sie mit dem Sterben in Verbindung. Gerüchte wucherten schneller als die Krankheit selbst. In Straßburg rief man zur Vertreibung. In Freiburg, Speyer, Basel versammelten sich die Bürger in den Gassen. Die Rufe nach Schuldigen wurden lauter. Häuser wurden gestürmt, Männer erschlagen, Frauen verschleppt. In manchen Orten schritten die Stadtbehörden nicht ein. In anderen gaben sie ihre Zustimmung, um Ruhe zu wahren. Ein junger Chronist in Erfurt schrieb, man sagte, sie hätten das Wasser verdorben. Ich sah, wie man einen Mann zum Fluss schleifte. Er betete auf Hebräisch, es half ihm nicht. Ich schrieb dies nieder, weil mein Herz nicht schweigen will. Es waren nicht nur die Juden. Auch Leprakranke wurden aus den Hospizen gejagt, Bettler misstrauisch betrachtet, Fremde mit Misstrauen empfangen. Wer anders roch, anders sprach, anders betete, wurde verdächtigt. In einer Welt, die keinen Halt mehr kannte, wurde der Fremde zum Spiegel der eigenen Ohnmacht. Ein Priester in Lyon, erschöpft vom endlosen Geben des letzten Segens, sagte, »Sie kommen in Scharen, sie wollen Vergebung. Ich kann sie nicht alle hören, aber ich lege meine Hand auf ihre Stirn. Vielleicht reicht das, vielleicht.« Worte verloren an Kraft. Psalmen wurden gemurmelt, endlos wiederholt. Eine Frau in einem kleinen Ort bei Passau saß Tag ein, Tag aus in ihrer Stube und sprach nur noch Verse aus dem Buch der Klagelieder. Man reichte ihr Brot durchs Fenster, sie nahm es schweigend entgegen. Die Lippen bewegten sich unaufhörlich. Als der Tod kam, saß sie noch immer da.
In manchen Städten errichtete man Altäre auf den Plätzen. Man betete gemeinsam, obwohl man einander fürchtete. Abstand war keine Schutzmaßnahme, sondern Aberglaube. Man glaubte, ein Heiliger müsse geweckt werden, ein himmlischer Blick wieder gewonnen. Doch der Himmel blieb stumm. Und so wurde der Blick wieder auf die Erde geworfen, auf die Mitmenschen, auf die Schwachen. Ein Mönch in einem Kloster nahe Avignon schrieb, »Ich fühle mich schuldig, weil ich nicht sterbe. Und doch bete ich, dass ich es nicht tue. Was sagt das über meinen Glauben?« Die Angst veränderte alles. Freund wurde zu Fremdem. Der vertraute Weg zur Kirche wurde zur Fluchtlinie. Jeder Husten, jedes Flecken auf der Haut wurde zum Urteilsspruch. Und doch lebte man weiter, kroch von Gebet zu Gebet, von Hoffnung zu Hoffnung. Manche fanden darin Kraft, andere gingen daran zugrunde. Zwischen den Liedern der Geißler und dem Knirschen der Flammen über den Häusern der Verfolgten lag nur ein Hauch. Und am Ende dieser Tage stand kein Verstehen, nur Erschöpfung. Die Angst war nicht besiegt, sie war Teil geworden. Teil des Morgens, des Schlafs, der Sprache. Und in dieser stummen Einwilligung begann die Suche nach Sinn, selbst wenn es keinen gab. Kapitel 6: Die Rolle der Kirche. Die Glocken läuteten unaufhörlich. In manchen Orten war es der einzige Klang, der die Stille durchbrach. Kein Marktschreier mehr, kein Gelächter auf den Plätzen, nur das tiefe, träge Rufen aus den Türmen. Es war ein Ruf für die Toten, aber auch für die Lebenden. Für manche war es Trost, für andere der Beweis, dass noch jemand betete. Die Kirchen waren gefüllt wie nie zuvor. Nicht mit Andacht, sondern mit Flüstern, Zittern, Bitten. Menschen kauerten auf dem kalten Steinboden, hielten ihre Kinder fest, starrten zum Altar, wo der Priester mit heiserer Stimme die Messe las. Die Reihen der Geistlichen hatten sich gelichtet. Viele waren gestorben, andere lagen krank in ihren Zellen. Die, die blieben, wirkten oft wie Schatten ihrer selbst, müde, entleert, unbeirrbar. Ein Priester in einer Dorfkirche bei Bourges stand jeden Morgen allein vor seinem Altar. Die ersten Reihen waren mit Leichen belegt, zugedeckt mit Tüchern, manche mit Namenszeichen, andere namenlos. Er zündete Kerzen an, murmelte das Requiem, wie er es gelernt hatte, wie es immer getan wurde. Die Worte kamen aus Gewohnheit, aber auch aus einem Rest Hoffnung, dass jemand hörte, dass etwas blieb. Die Liturgie war ein Anker. Das Vaterunser, die Psalmen, das Kreuzzeichen. Sie gaben Halt, wo der Boden wankte. In Avignon, wo der Papsthof selbst im Schatten der Pest stand, ließ man täglich Messen für die Toten lesen. Tausende Namen, auf Listen geschrieben, wurden verlesen, auch wenn niemand mehr kam, um sie zu hören. Die Kirchenmauern erinnerten sich. Doch die Rituale stießen an Grenzen. Es fehlten Hände, um zu beerdigen. Priester verabreichten die letzte Ölung auf der Straße im Vorübergehen, durch Fenster hindurch. Ein Mönch in einem Kloster nahe Ulm wurde Zeuge von 5 Todesfällen an einem Tag. Er schrieb in sein Brevier: »Ich kann nicht beten, ich kann nur singen. Vielleicht trägt das Lied, was mein Herz nicht mehr hebt.« In einem Nonnenkloster bei Chartres pflegte Schwester Beatrix die Kranken, bis sie selbst schwankte. Sie sang weiter, ihre Stimme brüchig, doch sanft. Die Sterbenden hielten ihre Hand, als sei sie ein Stück Himmel. Ihre Lieder waren Psalmen, aber auch einfache Wiegenlieder, Erinnerungen aus Kindertagen. Die Kirche war nicht nur Dogma, sie war auch Berührung, Gegenwart, Atem. Die theologischen Erklärungen begannen zu zerfallen. Manche Prediger warnten vor der nahenden Apokalypse. Andere riefen zur Umkehr, zum Fasten, zur Buße. Einige flüchteten in die Wüste, schlugen Kreuze in den Sand und baten um Zeichen. In mancher Kanzel erklang Panik. Doch auch das war ein Versuch zu verstehen. Wenn Gott strafe, dann konnte man ihn besänftigen. Wenn dies das Ende war, so galt es rein zu sterben. Doch was, wenn Gott schwieg? Was, wenn kein Zeichen kam? Ein junger Novize in einem verlassenen Kloster in der Champagne saß eines Abends in der Sakristei und sah auf die leergeräumten Bänke. Seine Stimme flüsterte: »Herr, bist du noch da?« Die Frage blieb unbeantwortet. Aber er läutete trotzdem die Abendglocke. In den Dörfern begannen Menschen, eigene Rituale zu schaffen. Man trug Bilder der Jungfrau Maria durch die Straßen, bedeckte sie mit Asche, weinte vor ihr. Prozessionen zogen mit brennenden Kerzen und barfußen Kindern, in der Hoffnung, die himmlische Mutter würde sich erbarmen. Aus Gärten wurden Altäre, aus Wiesen Kirchen, aus Liedern Gebete. Doch nicht alle fanden Halt. Manche wandten sich ab. Die Kirchen blieben für sie leer, der Altar kalt. Der Tod war zu willkürlich, zu blind, um noch an Gerechtigkeit zu glauben. Ein Mann in Padua, der sein ganzes Leben Messdiener gewesen war, trat eines Abends vor das Kirchportal, legte das Messbuch nieder und sagte: »Er hat uns vergessen.« Trotzdem hielt die Kirche, nicht unversehrt, nicht triumphierend, aber gegenwärtig. Ihre Mäuer wankten, ihre Reihen lichteten sich, ihre Lehren wurden hinterfragt, doch ihre Gesänge blieben, die Kerzen brannten. Und selbst im Verstummen war sie noch da.
wie ein Echo, das auch dann trägt, wenn die Stimme versagt. Ein Totenglocke erklang zur Vesper. Kein Name wurde genannt, kein Kreuz getragen, nur der Klang. Und irgendwo in einem kleinen Haus bekreuzigte sich jemand. Das war die Kirche im Jahr der Pest. Nicht allmächtig, aber notwendig. Nicht allwissend, aber nahe. Sie war ein Raum, in dem Angst atmen durfte, in dem Tod einen Namen bekam und in dem Hoffnung, so leise sie auch war, nicht ganz verschwand.
Kapitel 7: Medizinische Reaktion. Der Arzt kam mit langsamen Schritten. Sein Mantel war aus schwerem Stoff, gewachst gegen die Feuchtigkeit. In der einen Hand trug er einen langen Stab, in der anderen eine Ledertasche mit Glasfiolen und zusammengerollten Papieren. Sein Gesicht war verborgen unter einer Maske mit langem Schnabel, in dem duftende Kräuter lagen. Rosmarin, Thymian, Wacholder. Der Schnabel war ein Filter gegen die Luft, von der man glaubte, sie trage den Tod. Die Augen der Maske waren mit Glas abgedeckt. So ging er durch die Straßen, schweigend, fremd, fast wie eine Gestalt aus einem Traum. Man nannte sie Pestärzte. Sie kamen oft auf Geheiß der Städte, manchmal auch aus eigenem Antrieb. Ihre Aufgabe war es, die Kranken zu untersuchen, Listen zu führen, Anweisungen zu geben, manchmal Behandlungen zu versuchen. Doch ihre Werkzeuge waren mehr Hoffnung als Hilfe. Sie schlugen Aderlass vor, um das Übermaß an Hitze oder schwarzer Galle zu mindern. Sie reichten Tinkturen aus Essig, Rosenwasser, zerstoßenem Perlmutt oder sogar zerdrückten Edelsteinen. Smaragd, sagten manche, habe reinigende Kraft. In den Häusern roch es nach Rauch. Man verbrannte Wacholderzweige, alte Kleider, getrocknete Orangenschalen. Manche rieben die Wände mit Knoblauch ein oder ließen Schwefel in Tüchern glimmen. Ein Arzt bei Verona empfahl das Trinken von abgekochtem Wasser mit Minze und Honig, gemischt mit einem Hauch Bleipulver. In einem anderen Ort wurde empfohlen, laut zu singen oder zu trommeln, um die schlechte Luft zu vertreiben. Ein Vater wickelte seine Kinder in Tücher, die zuvor in Wein getaucht waren, und sprach Psalmen, während er mit einem Rosmarinzweig über ihre Stirn fuhr. Eine Mutter träufelte Lavendelöl auf die Handgelenke ihres Sohnes, dann verbrannte sie dessen Hemd im Ofen. Jeder versuchte, die Ordnung der Welt durch kleine Rituale zu bewahren. Man glaubte, wo Reinheit herrsche, habe der Tod keinen Platz. Die Gelehrten schrieben. In Salerno, Bologna, Paris wurden Abhandlungen verfasst. Sie verwiesen auf Galen, Hippokrates, Avicenna. Sie kombinierten die Lehre der vier Säfte mit der Stellung der Planeten, den Bewegungen des Mars und Saturns. Die Pest, so hieß es in einem Traktat, sei eine Folge der Konjunktion im Wassermann. Andere sahen die Ursache im Verfall der Sitten oder im zu engen Zusammenleben von Mensch und Tier. Ein Arzt in Lyon, alt, mit zittrigen Händen, öffnete jeden Morgen sein lateinisches Kompendium. Er studierte die Seiten, zeichnete Horoskope, rechnete mit Federn und Tinte, ob der nächste Tag Heilung bringe oder Verderben. Er glaubte an die Ordnung hinter dem Chaos. Seine Patienten glaubten an ihn. Doch nicht nur die Gelehrten behandelten. In den Dörfern waren es die Hebammen, die Kräuterfrauen, die Alten. Sie kochten Absude aus Engelwurz, Beifuß, Holunder. Sie wuschen Wunden mit Salzwasser, hielten feuchte Tücher auf heiße Stirnen, flüsterten Lieder aus alten Zeiten. Ihr Wissen war gewachsen mit den Jahren, nicht aus Büchern, sondern aus Leben. Eine Frau bei Passau ging jeden Morgen vor der Dämmerung hinaus, sammelte Kräuter in der Klostergärtnerei. Sie nannte jede Pflanze beim Namen, streichelte ihre Blätter, murmelte Worte, die sie von ihrer Mutter gelernt hatte. Zurück in ihrer Stube kochte sie eine Salbe, die nach Wachs und Erde roch. Sie verteilte sie an die Nachbarn. Manche schwiegen, manche dankten. Alle nahmen.
Die Angst wuchs und mit ihr die Suche nach Schutz. In manchen Orten riegelten sich Familien ein, schlugen ihre Fenster mit Stoffen zu, tränkten die Tür in Essig. Ganze Häuser wurden von außen verriegelt, wenn jemand krank wurde. Nicht aus Bosheit, sondern aus Verzweiflung. Ein Junge in Toulouse rief tagelang aus einem verschlossenen Haus. Niemand kam.
Städte sperrten ihre Tore. Wanderer mussten am Rand der Wege lagern. Mönche legten Markierungen auf den Boden, an denen man sich Nahrung abholen konnte, ohne einander zu berühren. In einem Dorf bei Mailand stellte man Zelte auf dem Feld auf für die Erkrankten. Ein Arzt schritt von einem zum anderen, hielt Abstand, notierte, versorgte, betete. Er wusste, dass er selbst bald einer von ihnen sein konnte. Nicht alles war Aberglaube. Manche Beobachtungen waren klug. Dass Dürre oder Nässe eine Rolle spielten, dass schlechte Luft den Menschen zusetzte, dass enges Beieinander Gefahr barg. Doch es fehlte das Wissen, das Unsichtbare zu sehen. Man arbeitete mit dem, was man greifen konnte. Geruch, Farbe, Temperatur, Gestirn. Und doch, hinter jeder Salbe, jedem Aufguss, jedem Lied stand der Wunsch zu retten. Die Hoffnung, dass eine Mischung aus Rose und Essig, ein Streifzug des Mondes, ein Spruch, ein Gebet etwas wenden könnte. Viele der Mittel versagten. Aber die Sorge war echt. Am Abend, wenn der Rauch aus den Häusern stieg und die Gassen leiser wurden, saßen manche noch am Bett eines Kranken, hielten die Hand, strichen über Stirn oder Wange, auch wenn kein Mittel mehr half. Und vielleicht war genau das Menschlichste, dass man blieb, auch ohne Heilung. So war Medizin im Jahr der Pest. Ein Mosaik aus Wissen, Mut, Glaube und Not. Kein System, sondern eine Sammlung von Versuchen. Manche klangen fremd, manche vertraut, doch jeder war Ausdruck eines tiefen Wunsches, zu bewahren, was sonst verloren ging. Kapitel 8: Das Ende der ersten Welle. Es kam kein Tag, an dem jemand sagte, jetzt ist es vorbei. Kein Horn, das erklang, kein Bote, der verkündete, dass der Tod weitergezogen sei. Er wurde einfach seltener. Die Glocken läuteten nicht mehr so oft. Die Luft roch nicht mehr nach Rauch, Essig und Schwefel, sondern nach Erde, Gras, langsam nach Brot. Die Straßen blieben leer, aber sie waren nicht mehr stumm. Ein Kind lief durch eine Gasse und rief nach seinem Bruder. Niemand antwortete. Doch das Rufen war ein Zeichen. In den Dörfern begannen erste Hände wieder zu graben. Nicht Gräber, sondern Furchen. Eine Witwe bei Siena spannte ihren Esel vor den Pflug. Die Seile waren verschlissen, die Furchen ungerade, aber das Feld öffnete sich. Eine Mutter stellte ihre Hände wieder in den Brotteig. Er war zäher als früher, aber er ging. In einer Stadt, deren Tore zu lange geschlossen waren, wurden die Marktstände entstaubt, mit Tüchern abgewischt. Niemand sprach viel. Aber es wurden Preise genannt, Täusche gemacht. Leben kehrte nicht mit Freude zurück, sondern mit Pflicht. Es fehlten Gesichter. Ganze Straßenzüge blieben verschlossen. Häuser ohne Feuer. Fenster ohne Bewegung. Die Kinder, die zur Welt kamen, hatten oft keine Taufpaten. Die Alten erzählten Geschichten, aber sie erzählten sie leise. Viele der Jungen waren fort, nicht weggegangen, sondern still geworden. In einem Dorf in der Provence bemalte ein Junge die Wand seines Elternhauses mit bunten Kreisen. Er hatte niemanden mehr zum Reden, also malte er. Ein Mönch schrieb in sein Tagebuch: Heute kamen zwei zum Abendgebet. Ich las trotzdem die Messe. Ihre Stimmen klangen wie 10. Die Kirchen öffneten sich wieder, aber sie waren nicht mehr wie zuvor. Einige kamen, knieten, schwiegen, andere blieben fern. Man hatte zu viel gefragt, zu wenig Antwort bekommen. Der Glaube war nicht gestorben, aber er war leiser geworden. Der Klang der Welt änderte sich. Die Totenglocken wurden seltener. Stattdessen rief die Glocke zur Arbeit, zur Versammlung, zur Hochzeit. Ein junges Paar trat in eine fast leere Kirche. Keine Musik, kaum Gäste. Der Priester sprach die Worte mit belegter Stimme. Danach gingen sie schweigend nach Hause. Sie heirateten nicht, weil sie feiern wollten. Sie heirateten, weil sie überlebt hatten. Ein Steinmetz in Nürnberg, der wochenlang nur Grabplatten geschlagen hatte, erhielt einen Auftrag für ein neues Fenster. Er zögerte. Dann nahm er das Werkzeug zur Hand. Als er das Glas schnitt, zitterte seine Hand, doch der Schnitt war gerade. Später sagte er: Ich wusste nicht, ob ich es noch kann, aber es musste jemand tun. Ein Junge in der Bretagne folgte seinem Großvater auf das Feld. Die Hände des Alten führten die Seinen, hielten die Zügel. Der Junge fragte nicht viel, er wollte nur lernen. Die Reihen waren ungleich, aber das Korn wuchs. Es wuchs langsam, aber es wuchs. Auf manchen Märkten lachten wieder Menschen, leise, fast schuldbewusst. Ein alter Mann verschenkte Äpfel an Kinder, niemand fragte warum. Vielleicht hatte er zu viele gesehen, die nie wieder einen Apfel kosten würden. Vielleicht war es nur eine Geste gegen das Vergessen. Nicht alles kehrte zurück. Manche Nachbarn blieben fremd. Freundschaften waren zerbrochen an Angst, an Schuld, an Schweigen. Doch es gab auch neue Bindungen. Zwei Frauen, die ihre Familien verloren hatten, lebten nun unter einem Dach. Nicht aus Liebe, sondern aus Notwendigkeit. Und vielleicht auch aus Hoffnung. Ein Priester vergrub sein altes Messgewand im Garten. Es war zerschlissen vom Rauch, von Tränen, von all den letzten Salbungen. Dann legte er ein neues an, stieg auf die Kanzel und sprach über Versöhnung. Einige hörten zu, andere standen abseits, aber keiner ging weg. Die Landschaft hatte sich verändert. Felder waren wilder, Wege verwuchert. Aber unter dem Wildwuchs keimte Ordnung. Ein Mädchen setzte Bohnen in ein Beet, mit der Sorgfalt einer Erwachsenen. Ihr Vater hatte es ihr einst gezeigt. Nun zeigte sie es ihrem Bruder. In manchen Städten war das Handwerk rar geworden. Es fehlten Schmiede, Gerber, Bäcker. Wer noch konnte, wurde gebraucht. Lehrlinge wurden zu Meistern. Kinder halfen beim Backen, beim Schöpfen, beim Tragen. Nicht, weil sie sollten, sondern weil niemand sonst da war. Die Sprache änderte sich. Man sprach nicht mehr so oft von der Pest. Man sagte damals. Man sagte in der Zeit der Stille. Oder man sagte nichts. Aber das Schweigen war nicht mehr dasselbe wie vorher. Es war kein Verstummen vor Angst, sondern ein Raum für das, was noch kam. Der Tod hatte seine Spur hinterlassen, aber das Leben folgte dieser Spur, tastend, achtsam, manchmal störrisch. Die Pest war nicht besiegt, doch sie war weitergezogen. Und das Zurückbleiben war kein Triumph, es war ein Zustand. Doch in diesem Zustand lebte etwas, der Wunsch, weiterzumachen. Nicht aus Mut, nicht aus Trotz, sondern weil es der einzige Weg war. Ein Kind spielte mit einem hölzernen Rad auf dem Dorfplatz. Eine Frau setzte sich auf eine Bank. Ein Mann spannte ein neues Tuch auf seinen Webstuhl. Der Wind trug den Geruch von Heu über die Mauern. Und so begann etwas Neues, nicht laut, nicht groß, aber lebendig. Kapitel 9. Rückblick aus heutiger Sicht. Die Stimmen aus dem Jahr 1340 sind leiser geworden. Sie sprechen nicht mehr zu uns in der Sprache von heute, doch sie hallen nach. In Mauern, in Liedern, in Büchern, in Dingen, die geblieben sind, obwohl ihre Besitzer gegangen sind. Sie sagen nicht, wir haben verstanden, aber sie sagen, wir haben durchgehalten. Ein Sätzchen in einem alten Manuskript, geschrieben mit zittriger Hand, ich schreibe, damit nicht vergessen wird. Daneben ein Datum, kein Kommentar, keine Auslegung, nur das. Es war, es geschah, und jemand wollte, dass es erinnert wird. In einem Dorf, dessen Namen die Karten kaum mehr kennen, steht eine kleine Kirche. Sie wurde auf den Fundamenten einer älteren errichtet. Unter der Erde, zwischen Steinen und vergessenen Gräbern, liegen die Gebete derer, die dort einst knieten. Niemand weiß mehr ihre Namen. Doch manchmal weht der Wind durch das offene Fenster und für einen Moment scheint es, als hätte jemand gerade erst aufgehört zu singen. Der Tod verlor in jener Zeit seine Distanz. Er war nicht mehr der ferne Begleiter des Alters, sondern der plötzliche Gast im Alltag. Er kam über Märkte, in Kinderzimmer, in Klostergärten. Und mit ihm kam die Frage, die die Jahrhunderte überdauerte. Warum? Nicht als Klage, sondern als Versuch, Ordnung zu finden. In einer Welt, die keine Antworten gab, war das Fragen selbst ein Zeichen von Menschlichkeit. Die Menschen jener Zeit sahen Gott mit anderen Augen. Einige fanden Trost, andere wandten sich ab. Die Predigten veränderten ihren Ton, wurden dringlicher, oft stiller. Und aus diesen Spannungen wuchs etwas Neues. Gedanken, die in der Tiefe geboren wurden. Über Leid, über Freiheit, über Verantwortung. Die Philosophen, die später den Menschen ins Zentrum stellten, trugen die Schatten jener Jahre in ihrer Sprache. Ein Kind, das um das Jahr 1400 geboren wurde, hörte seine Großmutter sagen, in jenem Jahr läuteten die Glocken ohne Rast. Und das Kind fragte nicht weiter. Es reichte zu wissen, dass es so war. Geschichten wurden weitergegeben wie Werkzeuge. Nicht, um das Vergangene zu erklären, sondern um das Gegenwärtige zu tragen. Die Kunst begann, anders zu sprechen. Skelette tanzten in Wandgemälden neben Königen und Bäuerinnen, nicht aus Spott, sondern als Erinnerung, wir alle gehen. Die Danse macabre war kein Schreckbild, sondern ein Spiegel. Die Allegorien der Zeit malten nicht mehr nur Himmel und Hölle, sondern zeigten das Leben dazwischen. Fragil, flüchtig, bedeutungsvoll. Ein Sänger im Jahr 1365 schrieb ein Lied über eine Mutter, die Brot backt, obwohl keiner mehr mit isst, und über einen Nachbarn, der klopft, weil er den Geruch erkennt und sich erinnert, dass auch er einmal gegessen hat. Es war ein Lied über Hunger, aber mehr noch über Erinnerung. Die Pest veränderte die Struktur der Gesellschaft, doch nicht durch Gesetz, sondern durch Lücken. Wo niemand mehr das Vieh trieb, tat es der, der noch stand. Wo kein Bäcker blieb, wurde Mehl geteilt, der Wert der Arbeit, der Ort der Macht, die Regeln der Zugehörigkeit verschoben sich, nicht in einem Ruck, sondern in einem langen, kaum sichtbaren Neigen. Ein Chronist im Jahr 1370, der einen Bericht abschrieb, setzte am Rand eine kleine Zeile. Und doch ging das Leben weiter. Kein Pathos, nur eine Feststellung, wie der Klang eines Messers, das durch Brot schneidet. Ein heutiger Arzt, der alte Schriften über die Pest liest, folgt mit dem Finger einer Seite, die brüchig geworden ist. Er liest von Aderlass und Essigschwämmen, von gestirnten Erklärungen und wandernden Krankheiten. Und er fühlt etwas, nicht Spott, nicht Mitleid, sondern eine Verbindung zu denen, die versucht haben zu retten, ohne Mittel, mit bloßer Hingabe. Wir wissen heute mehr, aber wir verstehen nicht alles. Und vielleicht ist das der tiefste Respekt, den wir jenen geben können. Nicht unser Urteil, sondern unser Lauschen. Unsere Bereitschaft, das Schweigen ihrer Zeit als Teil unserer Geschichte zu hören. Die Pest von 1348 hat kein Denkmal, das sie allein fassen könnte. Aber sie lebt in den Mustern, in den Fragen, in der Art, wie wir auf Schmerz blicken und auf das, was bleibt, die kleinen Taten, das Backen, das Beten, das Bleiben, der Mut, weiterzugehen, ohne zu wissen, wohin. Vielleicht ist das Vermächtnis jener, die lebten, als die Glocken nicht aufhören wollten, dass sie uns lehren, was es heißt, Mensch zu sein. Still, nah und unermüdlich.